ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wie immer an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Meyer. Hallo Anja.
Hallo Malte.
Anja, lass uns kurz zurückschauen auf das, was bei dir vor der Tür passiert. Der Kanzler ist aus dem Urlaub zurück, macht gleich dem Koalitionspartner der SPD eine Ansage, die soll sich mal nicht so haben, der Sozialstaat könne so nicht weiter funktionieren. Im Kabinett hält dann Außenminister Wadefuhl vorübergehend das neue Wehrpflichtgesetz des SPD-Kollegen Pistorius an. Markus Söder irrlicht hat wie eh und je durch die Gegend und die Zustimmungswerte von Kabinett und Kanzler, die kurzzeitig gestiegen waren, die sind längst wieder in der Abwärtsbewegung. Was ist da los? Jetzt haben wir noch eine Kabinettsklausur oder eine Klausur der Führung des Kabinetts, der Koalitionsfraktionen. Also dafür, dass sich Schwarz-Rot mal als so eine Art letzte Chance vor der AfD verkauft hat, sieht das alles, wie kann man das nennen, dilettantisch aus?
Na, ich würde sagen so Mimikry. Mimikry statt Realpolitik sehen wir gerade. Also es ist tatsächlich, du hast es ja auch gerade schon erklärt, die Stimmung wird von beiden Seiten aufgeheizt. Also man tut sich Dinge an, die unnötig sind. Also es gibt irgendwie also so seltsame Themen wie Genderverbot in Ministerien schreiben. Es gibt die Geschichte, die ich für sehr groß halte immer noch, mit der gescheiterten Bundesverfassungsrichterin Frau Gebrosius-Gersdorf. Es gibt Niggeligkeiten des Kanzlers gegen seine Kabinettskollegen. Und vor allem, was mir auffällt, ist, es werden, also Friedrich Merz neigt ja so ein bisschen zum steilen Satz, also man hört ihm ja doch ganz gerne zu, ja. Und es wird dann immer gesagt, und das werden Sie schon bald merken, noch in diesem Sommer, ne? Und dann fahren alle in die Pause. Und das sind einfach Sachen, die er ohne Not, finde ich, vergeigt, weil er einfach immer wieder Erwartungen weckt, an denen er natürlich gemessen wird, noch dazu als neuer Kanzler. Und vielleicht, dafür kann aber weder die SPD noch die Union was, die außenpolitisch Lage ist natürlich wirklich sehr, sehr anspruchsvoll gerade. Die Leute haben einfach so ein bisschen das Gefühl, da gibt es immer Geld und da gibt es auch genug Zeit und jede Menge Diplomatie. Aber was ist mit dem Schulklo meines Kindes? Ja, so. Also da gibt es so eine Unwucht und gleichzeitig gibt es auch noch diese Ankündigung des, ich weiß nicht, wie das heißt, Herbstes der Grausamkeiten oder so. Ja, also mit diesem, dass der Kanzler jetzt an den Sozialstaat ran will und das wird natürlich sehr lustig mit den Ländern und den Kommunen. Also er trägt nicht viel dazu bei, dass die Stimmung ein bisschen optimistischer wird.
100-Tage-Bilanz in Schulnote?
3-. Eine freundliche 3-.
Du hast gerade vom Schulklo unserer Kinder gesprochen. Fragen wir mal einen, der die Auswirkungen der Bundespolitik ganz hautnah erleben muss, der sie auch schlicht ausbaden muss. Die Rede ist von den Kommunen, an die vieles nach unten durchgereicht wird. Der Präsident des Deutschen Städtetages ist bei uns, Burkhard Jung, im Hauptberuf Oberbürgermeister der Messestadt Leipzig. Hallo Herr Jung.
Hallo Herr Pieper.
Herr Jung, fällt Ihre Bilanz nach 100 Tagen auch so ernüchtert aus 3-?
Ich meine, Sie als sind alter Lehrer, von als Hauptberuf, alter ja. Lehrer könnte ich jetzt auch Schulnoten geben. Ja?
Stimmt, ja.
Insofern habe ich eine gewisse Affinität. Aber es fällt mir ein bisschen schwer, weil enttäuscht bin ich, man ist zu spät, glaube ich, losgestartet, um die Zuständigkeiten zu klären. Das hat unheimlich lange gedauert. Ne? Also Stichwort Zukunftspakt, wer macht denn eigentlich, wer hat die Federführung, wer organisiert was? Auf der anderen Seite bin ich in zahlreichen Gesprächen gewesen, wo ich wirklich merke, also ich spüre ein Momentum, dass man wirklich was verändern will und etwas anpacken will. Aber in der Tat, da bin ich bei Ihnen, Frau Meyer, die konkreten Ergebnisse innenpolitisch, auch wirtschaftspolitisch, sind nicht spürbar und auch nicht greifbar. Stattdessen sind wir in einer tiefen, tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise, die insbesondere auch bei uns in den Kommunen angekommen ist, ja.
Der Geist des Koalitionsvertrages sollte ja sein, so eine Art, wer bestellt, bezahlt, heißt grob vereinfacht, wenn der Bund sich eine Leistung ausdenkt, eine Aufgabe, die Kommunen letztlich umsetzen sollen, dann muss er auch entsprechend viel Geld nach unten weiterreichen, so das hehre Credo der Koalitionsparteien. Können Sie da schon Umdenken erkennen?
Also ich habe da ja ein bisschen mitgewirkt, dass dieser Satz da reingekommen ist. Also ich höre die Botschaft, Und in der Tat, bei dem letzten Investbooster, den man aufgelegt hat, war ja zuerst im Raum, dass man über die Umsatzsteuer hätten wir als Kommune unglaublich viel Geld verloren. Das ist dann schnell vom Tisch abgeräumt worden. Insofern hat das was bewirkt. Und ich war in mehreren Gesprächen mit dem Kanzleramtsminister Thorsten Frey, wo man in der Tat nachfragt, wie wirkt das, was können wir tun? Also da habe ich eine sehr wohlwollende Offenheit erlebt und ich hoffe, das geht so weiter, denn zurzeit baden wir die alten Gesetze aus.
Aber ich höre Hoffnung in diese Koalition.
Ich bin nach wie vor hoffnungsvoll, dass man erkennt, wir haben jetzt 2 Jahre Zeit, um was zu verändern. Und wenn ich die verstreichen lasse, dann, Entschuldigung, dann fahren wir vor die Wand. Und zwar in vielen Bereichen. Und das scheint mir erkannt. Also vielleicht müssen Sie mich in einem Jahr noch mal fragen. Vielleicht bin ich dann frustriert oder sage, guck mal. Ja? Also ich gebe ein Beispiel. Wenigstens eine einzige Leistung digitalisiert, zentralisiert im nächsten Jahr auf der Bundesebene, Stichwort Entlastung der Kommunen, alle Kfz-Anmeldungen in Deutschland digital auf einer Plattform, ohne noch den Gang in die kommunalen Führerscheinämter zu gehen. So, wäre doch was, oder? Also die Hoffnung habe ich noch.
Das wäre ja verrückt, Herr Jung.
Das glauben Sie nicht, oder?
Naja, ich lebe in Brandenburg, da hier ist es ziemlich einfach. Also ich bin ja quasi in diesem Berlin-Brandenburg hin und her und erlebe verzweifelte Kolleginnen und Kollegen in Berlin, aber doch sehr entspannte und eine relativ gut digitalisierte Verwaltung in Brandenburg. Also da gibt es einfach Länderunterschiede. Ne? Das ist schon so. Aber ich habe eine Frage. Das eine ist, oder zwei Fragen. Was ist ein Investitionsboost? Oder Boost, haben Sie, glaube ich, gesagt.
Booster, weil
es gibt ja immer diese, wissen Sie, so gute Kita-Gesetz und so, die also an Titeln mangelt es uns nicht, aber was bedeutet es? Und warum 2 Jahre? Warum haben wir nur 2 Jahre Zeit?
Weil ich bin ja schon lange dabei. Ja, ich bin jetzt im 20. Jahr OB und sehe, was auf Bundesebene passiert. Was du nicht in den ersten beiden Jahren anpackst, das kriegst du bis zum Ende der Legislatur nicht mehr auf die Straße. Denn da beginnt wieder Wahlkampf, da beginnt wieder Schützengräben, da beginnt wieder die gesamte Lobbyarbeit der Verbände und Initiativen. Und also du musst es in den ersten beiden Jahren stemmen, um überhaupt ein Ergebnis einfahren zu können für die nächste Wahl.
Verstehe. Das heißt, es ist sozusagen, also die Analyse liegt vor und der Wille ist auch da, so beschreiben Sie das ja, ja, ne? Wenn Sie ja mit Thorsten Frey im Kanzleramt sprechen. Jetzt muss es nur sozusagen von der Koalition irgendwie rumgerechnet und umgesetzt werden. Und zwar so, dass auch die Länder mitspielen.
Genau.
Können.
Ja. Mitspielen können und ein bisschen aus den Schützengräben kommen, weil also ich verstehe, dass man dafür ein Jahr braucht. Ne? Man kann nicht einfach mal so eine Digitalisierungsoffensive in Deutschland kippen und dann ist morgen alles anders. Aber ich gebe mir nur mal ein Beispiel. Wir haben im Koalitionsvertrag den Satz stehen, ein Kindergeld muss nicht mehr beantragt werden, sondern wird automatisch ausgezahlt. Weil das Kind ja geboren ist. Also wofür brauche ich einen Antrag? Ja?
Wir haben es ja, genau.
Wir haben es ja. Also ich meine, mit all dem, was dazu gehört. Und das ist doch kein Hexenwerk, so ein Ding umzusetzen, ja. Und dann und dafür ein Jahr Zeit zu geben, und das wäre schon sichtbar für den Bürger, die Bürgerin. Da hat sich was geändert. Oder diese Kontrollwahnsinnspflichten, diese Berichtspflichten, viele kleine Gemeinden beantragen gar keine Fördermittel, weil sie gar niemanden haben, der es abarbeiten kann, was da gefordert wird. Und das ist alles ein Irrsinn, der müssen wir ran, hilft alles nichts.
Das hatten wir mal im Gespräch mit dem Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder, der das auch erzählt hat, Herrn Junghans, der auch erzählt hat, dass es einfach wahnsinnig viel Kraft bindet, Leute hinzusetzen, die diese Programme, also diese Förderprogramme irgendwie bearbeiten und die Anträge ausführen.
Ja.
Das ist eigentlich
Das ist eine Misstrauenskultur. Mhm. Weil ich unterstelle, dass jeder mich bescheißen will, um das mal auf Deutsch zu sagen. Und umgekehrt, der Bürger hat kein Vertrauen mehr in den Staat. Also das Wort Vertrauen ist eigentlich das Zauberwort. Wir müssen wieder Vertrauen zu den Bürgerinnen und Bürgern haben, damit sie Vertrauen in den Staat haben. Und dann sage ich mal, lieber stichprobenhaft wird dann in der Tiefe geprüft. Und wenn jemand erwischt wird, der wird hart penalisiert, hart bestraft. Aber nicht mehr der Generalverdacht über alle, die machen das falsch und das müssen wir uns richtig angucken. Und Einzelfallgerechtigkeit bis ins letzte Glied, das kann nicht funktionieren.
Aber Sie haben es doch, weil Sie sagen, Sie machen das jetzt seit 20 Jahren. Sie kennen doch genau den Reflex. Dann kommt wieder, früher war es eine große Zeitung, jetzt werden es Online-Portale sein, die dann einen aus der hintersten Reihe rauszerren, der 23,80 Euro zu viel vom Sozialamt bekommen hat. Muss man da...
Nee, zu wenig. Meistens wird einer rausgeholt, der zu wenig bekommt.
Ja, oder eben der Missbrauch macht.
Oder der Missbrauch,
so, ja. Kann man so eine Debatte denn überhaupt gewinnen und sagen, als Stadt, naja, wenn wir mal rechnen, was weiß ich, wir geben 12 Millionen dafür aus, das sind 23,80 Euro jetzt überschaubar.
Richtig. Ich glaube wirklich, insofern ist das ein schöner Podcast. Also wir brauchen eine öffentliche,
danke.
Wir brauchen eine öffentliche Debatte dazu. Ja, also darf ich mal ein Beispiel erzählen?
Ja, bitte.
Die Anzahl der Schulassistenten nimmt dramatisch zu. Jetzt kann ich sagen, ich gönne wirklich jedem Kind mit einer Behinderung eine Begleitung in der Schule. Und das ist im Einzelfall auch richtig und großartig. Aber ich halte es nicht mehr aus, dass da 4 oder 5 Begleiter in dem Klassenzimmer sitzen, weil da läuft was schief. Warum kann ich nicht 1 oder 2 mit mehreren Aufgaben betreuen? Oder wo treibt es Blüten? Ich habe ein konkretes Beispiel, ein Kind mit einer Muskelschwäche ist nicht mehr in der Lage, den Füllfederhalter zu öffnen. Kann sie ihren Nachbarn fragen, dass er es öffnet, oder braucht sie einen Schulassistenten, der das für sie tut? Und so haben wir uns in diesem Land entwickelt, dass wir jeden Fall versuchen, sozialpolitisch zu lösen, steuerfinanziert zu begleiten. Und da gehört eine ehrliche Debatte wieder auf den Tisch. Als alter Lehrer sage ich, integrativ und Integrationsarbeit wäre, sie fragt den Mitschüler, du mach mir mal den Füller auf. Ja, und nicht, da sitzt ein Erwachsener daneben im Klassenzimmer, der ihr den Schulranzen öffnet und den Füllfederhalter öffnet.
Ich bin also ein bisschen verwundert, dass Sie dieses Beispiel jetzt anbringen, Herr Jung, weil ich finde, also das sind ja genau die Töne oder so der Grundsound, den Friedrich Merz gerade so ein bisschen verbreitet. Das geht jetzt nicht um Kinder, ja, aber es geht grundsätzlich um Sozialpolitik, Bildungspolitik, und das ist uns alles zu viel, und da gehen wir ran, ja, während natürlich Leute vielleicht von der SPD auch, ja, sagen, naja, andersrum müssen wir es machen, wir müssen die Steuern erhöhen. Also jetzt die Reichensteuer zum Beispiel dann bei der Linken, ich war gestern bei Heidi Reichenick unterwegs, da ist es quasi ins Extrem getrieben, aber ist das nicht auch Mimikry, was Sie gerade sagen? Also das ist ein schönes Beispiel, aber lösen wir wirklich unsere Probleme, unsere finanziellen und gesellschaftspolitischen Probleme, weil wir sagen, wir bilden jetzt wieder Patenbrigaden und die Kinder helfen, drehen sich gegenseitig den Stift auf? Das ist doch gar nicht das Problem, das wir haben, oder?
Ja, Vorsicht. Also ich habe ganz konkret, bin ich bei Hilfen zur Erziehung in meinem Haushalt jedes Jahr 10% ist dieser Haushalt gestiegen. Wir liegen jetzt bei über 110 Millionen Euro Zuschuss im Jahr, nur für diese Maßnahmen. Und ich muss doch die Frage stellen dürfen, wo wir an die Grenzen des Belastbaren kommen. Ich bin der Letzte als Sozialdemokrat, der nicht soziale Gerechtigkeit will und Unterstützung fordert und alles dafür tut, dass Bildungsgerechtigkeit erzielt wird. Aber wo treibt das System Blüten? Die Frage muss gestattet sein. Und da geht's um. Ich muss noch ein Beispiel sagen. Es kann doch nicht sein, dass wir den älteren Menschen, der sein Leben lang gearbeitet hat, der nicht mehr in der Lage ist, die über seine eigenen Mittel und die Pflegeversicherung den Platz im Altenpflegeheim zu bezahlen, dass der im Sozialamt landet. Und da sind wir mittlerweile. In den letzten 5 Jahren ist die Sozialhilfe für Pflege von 25 auf 50 Millionen in meiner Stadt gestiegen. Das heißt, der Normalfall wird werden, dass wir den älteren Menschen über das Sozialamt unterstützen, damit er im Alter versorgt wird. Und darüber müssen wir sprechen. Da ist das System.
Total, ja.
Das System ist kollabiert.
Das ist eine Grundsatzfrage. Ne? Ne? Ja, das ist eine Grundsatzfrage.
Auch genau. Hilfen zur Erziehung ist eine Grundsatzfrage. Auch Teilhabe ist eine Grundsatzfrage. Und das eine gegen das andere aufzuwiegen, ich finde, es gehört eine ehrliche Debatte dazu geführt. Wir schaffen es jedenfalls als Kommunen nicht mehr. Und wir sind so tief im Wasser, dass wir dieses Jahr als deutsche Kommunen insgesamt über 35 Milliarden Defizit machen. Ja, wie soll das denn weitergehen?
Darf ich das mit den älteren Menschen und der Pflege und dem Sozialamt noch einmal durchdeklinieren, wenn wir das schon mit dem Stift und dem Aufdrehen hatten? Was empfehlen Sie denn dann? Also wenn eben Menschen in ihrem Arbeitsleben nicht genug verdient haben, gar nicht mal so sehr durch eigene Untätigkeit, ja, sondern einfach, weil es nicht gut genug bezahlt war, um eine auskömmliche Rente zu haben, weil Sie sagen, es kann ja nicht angehen. Was kann denn dann angehen? Also was wäre denn Ihre Idee?
Also da gibt es jetzt auch einen Pflegegipfel in Berlin, an dem ich auch teilgenommen habe. Man hat das Problem sehr wohl erkannt, dass man die Altenhilfe nicht kommunalisieren kann, ja? Sondern ich glaube, es wird eine Mischung sein werden. Wir müssen einen Deckel draufsetzen bei der Eigenbeteiligung. Wir müssen über die Versicherungssysteme noch einmal sprechen, ob die Pflegeversicherung richtig ausgestaltet, ausgerichtet ist. Was ist private Vorsorge? Und dann am Ende wird der Staat haften müssen, aber nicht in den Sozialämtern der Städte, sondern mit einer Subvention, die ins System geht. Also anders wird es nicht gehen, in einer Mischung von privat und staatlichen Hilfen und Vorsorge. Aber dieses enden wollen in den Sozialämtern der Kommunen, also es ist auch unwürdig, finde ich, für jemanden, der ein ganzes Leben gearbeitet hat.
Würde sich dann, entschuldige bitte, Malte, wir haben uns hier so schön verstrickt, das ist mir einfach vielleicht,
mach mal weiter.
Interessiert mich einfach. Würde es helfen, wenn der Staat diese Angelegenheiten verwaltet? Kann der denn so konkret auch die Situation eines Menschen sehen? Denn es geht ja um einzelne Menschen. Also wenn es sozusagen die Finanzierung und die Verwaltung weg von den Kommunen käme? Es geht doch eigentlich gar nicht, oder?
Ja, es ist schwierig. Ich glaube schon, dass, wenn ich das System umstelle und es bleibt dennoch das Sozialamt als letzte, so, dafür sind ja Sozialämter da, als letzte Instanz, um einem Menschen in Not zu helfen, bleibt ja das Thema Einzelfall und soziales Netz auf jeden Fall bestehen. Aber das System selbst muss geändert werden. Übrigens, wir müssen auch über Gewinnmargen reden von bestimmten privaten Anbietern. Also ich finde, die Altenhilfe ist für mich jedenfalls kein Investment, wo ich Gewinnmargen von, was weiß ich, von 12, 13, 14, 15 % erwarte.
Aber ich fand es wirklich, also wir können es jetzt abschließen, Malte, du bist jetzt gleich wieder dran. Ich wollte nur sagen, Sie haben da natürlich totalen Punkt, weil als ich Ihnen gerade zugehört habe, habe ich gedacht, man findet es ja heute völlig normal. Ja, also es ist nicht normal und ich bin auch nicht bereit, es normal zu finden, aber dass alte Leute in Rente Sozialleistungen beantragen.
Ja. Das hat sich
dass man dann sagt, na gut, ist eben so. Ja? Ist eigentlich eben darf so. Das so nicht sein. Ja? Und das stellt dann aber auch wieder eine Systemfrage, die, glaube ich, mit der Union im Moment gerade eher nicht zu lösen ist.
Ich bin gespannt. Also der Pflegegipfel hat sich jetzt sozusagen zu Arbeitsgruppen verbindlich vereinbart und im nächsten Frühjahr sollen hier Ergebnisse auf den Tisch. Denn am Ende geht es ja auch darum, wie das System sozusagen in 30 Jahren aus dem Ruder läuft. Wir werden immer älter. Es kommen zunehmend mehr Menschen in die Pflege hinein. Stationär und teilstationäre Leistungen und ambulante Leistungen werden zunehmen. Und dann der Staat hat ein Eigeninteresse, dass es gelöst wird, ansonsten kollabiert es.
Heißt aber übersetzt im Grunde genommen, Ihre Botschaft ist, wir sagen immer, wie weit dieses Land zurückhängt, was alles nicht getan wurde, beispielsweise bei der Infrastruktur. Im Grunde genommen müssen wir ein Komplett-Roundup unseres Staates langsam mal wieder machen nach 80 Jahren, weil wir einen Stand erreicht haben, wo, um Ihre Beispiele eben zu nehmen, vieles nicht mehr zusammenpasst.
Das sehe ich so, ja. Das eine ist die Infrastruktur, ne? Also ich glaube, das kann man aufholen durch massive Investitionen in Brücken, Straßen, Schulen. Aber wenn wir sozusagen im System die Haftung verlieren und wohlgemeint und gut überlegt alles lösen wollen mit staatlichen Gesetzen und Regularien, dann wird es zu einem selbstlähmenden System.
Weil ich hatte gleich auf der Zunge, die Diskussion schon wieder gleich tot zu machen, als sie mit den Integrationshilfen waren. Aus dem familiären Umfeld eine Förderschule hier in Leipzig, wo dann gleich mal 4 Fachlehrer fehlen. Also da brauchen Sie gar nicht über Integrationshilfen zu reden, sondern über alle anderen in der Klasse, die leiden darunter, weil nicht genug Fachlehrer dann am Ende wieder da sind. Also quasi, wo wir eine Baustelle aufmachen oder glauben, geschlossen zu haben, geht die nächste schon wieder auf. So sehr ist die, wir nennen es im Westfälischen, wir sind ja beide gebürtige Westfalen, da ist die Kacke am Dampfen und zwar ganz schön.
Absolut. Ja, absolut. Und ich sehe das jetzt aus meiner Brille, ne? Wo zahlt sozusagen die Stadt? Wo zahlt die Stadt die Assistenz? Aber das größere Problem sind natürlich in der Tat die Lehrerinnen und Lehrer, die fehlen. Und das ist ja eine katastrophale Situation, nicht nur in Sachsen. Ne? Aber das löse ich jetzt nicht so. Das löse ich jetzt nicht.
Aber wir sind bei den Beispielen erreichen wir genau im Grunde genommen den kritischen Punkt. Der Bürger nimmt den Staat als nicht mehr handlungsfähig wahr oder zumindest als mit sehr großen Problemen behaftet. Und am meisten merke ich das ja eben in der Kommune, da kommt es mir am meisten an. Ich vermute mal, Sie können da draußen nicht über die Straße gehen, ohne dass Ihnen jemand was über die kaputte Straße, das Schulklo oder über die Straßenbahn.
Ja, es geht noch. Der Leipziger ist vornehm zurückhaltend, manchmal.
Aber Sie wissen, was ich meine. Also wir sind, die Kommunen haben immer so schön dieses Etikett Keimzelle der Demokratie. Gleichzeitig haben wir über ihre Finanzen gesprochen und die Lücken, die immer größer werden. Sie haben jetzt dank der wirtschaftlichen Lage, wenn ich es richtig gelesen habe, 10% Gewerbesteuerausfälle von einem Jahr aufs nächste, weil es bei Porsche und bei BMW auch nicht mehr läuft. Das heißt, das sind dann gleich mal fast dreistellige Millionenbeträge. Was machte so ein Oberbürgermeister? Also außer die Hände heben und sagen, so, jetzt sparen wir noch ein bisschen zusammen.
Naja, wir machen dreierlei. Ne? Wir versuchen auf Bundesebene zu sammeln für die Veränderung der Ausgabenpolitik und Konnexität, wer bestellt, bezahlt. Also bitte macht ein Gesetz, was erst bei uns einen Praxistest übersteht und zweitens bezahlt es dann, wenn ihr was wollt. Das machen wir auf Landesebene auch. Aber in der Tat, ich bin bei Ihnen. Wir können nicht nur rufen, die in Berlin und in Dresden müssen uns helfen oder in München oder in Wiesbaden, sondern wir müssen schon selber gucken, was wir machen können. Und da gibt es natürlich, auch bei uns gibt es ja Auswucherungen. In den fetten Jahren haben wir ja nichts zurückgelegt, sondern wir haben es ja ausgegeben. Für Vereine, Verbände, gut gemeint. Da ist auch manche Sonderlocke entstanden. Und wir gehen gerade über die Dörfer. Wir haben die ersten 26 Millionen eingespart. Wir wollen jetzt sozusagen die zweite Runde drehen mit Aufgabenkritik und Organisationsuntersuchungen und Strukturentwicklungen. Wo können wir verwaltungsseitig abbauen bis hin zu 500 Stellen, die wir bis 27 identifiziert haben wollen, um sie abzubauen. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Ich komme gerade aus einer Personalversammlung. Das ist nicht schön, wenn man darüber spricht. Und dann aber auch verspricht, keine betriebsbedingten Kündigungen, sondern wir wollen versuchen, dort, wo etwas wegfällt, jemanden dann neu einzusetzen, in dort, wo er gebraucht und gefehlt, wo der Staat sichtbar wird. Denn da bin ich ja bei Ihnen. Der Bürger, die Bürgerin erlebt am Ende den Staat ganz konkret vor Ort. Kriege ich meinen Personalausweis? Kriege ich meine Zulassung? Ich habe eine Bauantrag gestellt für den Ausbau meiner Garage. Der Verein funktioniert, ich kann schwimmen gehen, es gibt ein tolles Kulturangebot, die Sportstätte ist gepflegt, die Schule, da geht mein Kind auch zur Toilette und kneift nicht zusammen, bis sie nachher zu Hause sind. Also darum geht's. Und wenn das nicht funktioniert, dann sage ich jetzt mal ganz ungeschützt, dann öffnen wir den Extremen und insbesondere den Blauen den Hof.
Ist der Hof nicht schon weit offen?
Insofern, wir haben jetzt 2 Jahre Zeit, was zu verändern.
Wir sind ja hier, wir zeichnen ja hier in Sachsen auf. Sie sind ja quasi noch die Insel der Glückseligen. Wenn ich die beiden Protestparteien AfD und BSW zusammennehme, dann haben sie gutes Viertel, glaube ich, in ihrem Stadtrat sitzen. Das sind ja Zustände, wovon die Kollegen in anderen Teilen Ostdeutschlands nur träumen können, weil sie 30, 40, 50% der ja. Stimmen da haben. Was ist denn da schiefgelaufen? Die 1000-Euro-Frage, die wir jedem stellen.
Na gut, ich habe soziologische Fachkompetenzen, kann das jetzt innerhalb 5 Minuten beantworten. Ja. Nein, also wenn ich ganz ehrlich bin, manches ist mir selbst auch ein bisschen schleierhaft. Gerade Sachsen hat sich unterm Strich großartig entwickelt. Wir hatten große Wirtschaftsentwicklungen und positive Werte. Wenn ich mir Leipzig angucke, Dresden anschaue, auch Chemnitz. Was da insbesondere im ländlichen Bereich angefangen, schiefgelaufen ist, findet ja nur den Höhepunkt 2015 in der Sorge vor denen, die da kommen, vor den Asylsuchenden und in dem Satz von Angela Merkel, den wir gerade, glaube ich, 10-jährig feiern. Wir schaffen das. Da kommt aber eigentlich nur was zum Ausdruck, was sozusagen Menschen fühlen, nicht mitgenommen zu werden, abgehängt zu sein, nicht ernst genommen zu werden mit ihren Biografien. Junge Leute, die wegziehen, die nach Leipzig ziehen und weggehen aus dem Erzgebirge. Es kommt da so viel zusammen, Stadt, Land, Grenznähe, ein Stück Ostbiografie, was vergessen wird. Und dennoch, mein Gott, deshalb wähle ich doch nicht die Rechtsextremen, oder? Dann bringe ich mich ein und versuche, die Dinge zu ändern. Und das muss ich auch sagen. Ich akzeptiere nicht, dass man daraus die Konsequenz zieht. Rechtsextrem oder faschistischen nahe Gruppen oder Menschen zu wählen, die Freien Sachsen, die da Zulauf haben, oder die AfD mit ihren Rechtsaußenleuten. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich sage, wehrt euch, werdet laut, geht in die etablierten Parteien, geht auf die Straße, aber lauft doch nicht diesen braunen Rattenfängen hinterher. Und das ist für mich eigentlich das Phänomen.
Ich kann mich erinnern an den Film von Sabine Michel aus der ersten, also vor Corona noch, Ende der 10er Jahre. Der hieß Montags in Dresden und da ging es um Pegida. Und da hat sie ein paar Protagonisten begleitet und damals war so ein bisschen die These, die Leute finden hier eine Ecke Gleichgesinnter, mit denen sie gegen etwas sein können, ja, und die sich aber gleichzeitig auch umeinander kümmern, wie ein Verein. Nur dass der Zweck des Vereins irgendwie feindselig ist, ja. Und das fand ich eine ganz interessante, also das hat sie nicht behauptet, sondern das hat man gesehen in dem Film, ja. Dass Leute, da war so eine alleinerziehende Mutter mit einem behinderten Kind, die ist dann immer montags dahin und da waren die schweren Jungs und die haben ihr geholfen bei allem, ja, also Wohnungen tapezieren und so.
Ja, endlich werde ich verstanden, genau.
Genau. Und das fand ich damals, da habe ich gedacht, dahin, das könnte eine Erklärung sein. Also eine Zugehörigkeit, ein Zugehörigkeitsgefühl auch zu einer quasi besonderen Gruppe. Inzwischen ist man ja nicht mehr so ganz besonders, wenn man irgendwie die AfD wählt. Aber ist das abhandengekommen? War das zu wenig? Wurde danach zu wenig geschaut in den, sagen wir mal, 2,5 Jahrzehnten nach dem Mauerfall? Sie waren ja die ganze Zeit hier. Wie haben Sie denn das erlebt?
Ich kann jetzt nur von meiner Stadt das beurteilen. Bei uns wurde es nicht versäumt. Wir haben sehr, sehr intensiv versucht, zivilgesellschaftliche Vereine, Verbände, Initiativen, Strukturen zu stützen, zu stabilisieren, auch Geld ins System zu geben. Aber ich weiß, dass viele Strukturen gerade im ländlichen Bereich dann einfach nicht mehr finanziert werden konnten und wegbrachen. Und insbesondere ein Riesenthema ist der Wegzug der Jungen. Ja, also das darf man nicht unterschätzen, wenn dann plötzlich die jungen Kreativen, die was bewegen wollen, wenn die alle in die Stadt ziehen, wenn die Intelligenz wegzieht, erst ist man der Arbeit hinterhergezogen und später sind die Jungen in die Städte gegangen. Insbesondere nach Leipzig, das muss man fairerweise sagen. Wir haben unsere 110.000 Menschen, die in den letzten 10 Jahren dazugekommen sind, auch zur Hälfte maßgeblich aus den ländlichen Regionen in einem Umkreis von 250 Kilometern gewonnen. So, und das ist so ein Thema, wo in der Tat Beheimatung, Zugehörigkeit, Corporate Identity oder wie immer man das alles nennen will, dann verloren geht und man sich allein und zurückgelassen fühlt. Insofern, ja, das ist schon ein Thema gewesen, glaube ich ganz sicher. Und das verbunden mit Ängsten, auch mit Erfahrung, mit Grenznähe. Gerade an der tschechischen Grenze, was dort gewesen ist, auch in den 90er Jahren, an der polnischen Grenze, was gewesen ist. Dann die Sorge vor dem Islam. Es ist ja eigentlich nicht nur eine Fremdenfeindlichkeit, es ist eine Islamfeindlichkeit und Ängste vor insbesondere muslimischen Zugewanderten. Das alles gibt so ein Gemisch, was dann explosiv wird, ja.
Jetzt muss man natürlich auch zur Stadt Leipzig sagen, ich erlebe es bei einem Freund, der aus Asien kommt, der noch relativ schwach auf Deutsch ist, A2, B1 wird Ihnen was sagen. Der muss neben seinem Studium Geld verdienen, hat aber massive Probleme, hier einen Job zu finden, weil erkennbar es Berührungsängste gibt bei so klassischen Arbeiten, wofür ich eigentlich kein Deutsch brauche, bei DM das Regal einräumen oder bei Rewe. Dieses Gefühl, das versuchen wir gar nicht, dass wir auf einen Satz Englisch ausweichen müssten. Also ein relativ menschliches Gefühl, dass da jetzt was passiert, was man sonst nicht kannte. Also es gibt es ja selbst in dieser Stadt, die so weltoffen ist.
Ich glaube auch, das ist wahrscheinlich menschlich, ja? Dass man erstmal so versucht für sich abzuchecken, will ich das eigentlich da, da kommt was in mein Leben rein, ich muss mich verändern, indem ich zugehe auf, ja, das stimmt, das ist so. Und trotzdem ist ja auch bemerkenswert, je stärker diese Konfrontation passiert, umso weniger Fremdenfeindlichkeit ist da. Die höchste Fremdenfeindlichkeit gibt es in Dörfern, wo kein einziger Ausländer wohnt.
Habe ich so ein schönes Beispiel. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Frau Turnier hat uns nämlich geschrieben, wir kriegen immer mal wieder Mails, weil ich eben auch die Frage gestellt habe, woher kommt das, dass die AfD so stark ist und wir es uns nicht erklären können. Da schrieb sie uns, dass Leute auf dem Dorf in Nordsachsen, wenn ich das mal so platt sagen darf, keinerlei Probleme haben, sich und ihre Haltung sehr lautstark zu erkennen zu geben. Ich jedenfalls weiß, wer in meinem Dorf und den Nachbardörfern AfD wählt. Bei uns wird an der Kasse im Dorfkonsum der größte Populismusquatsch erzählt. Rechte Narrative aus den seltsamsten Ecken des Internets werden stolz weitergetragen. Denen da oben werden wir es zeigen, ist die Botschaft, wird ganz unverhohlen an der Fleischtheke erzählt. Genauso wie Leute von der Kassiererin schräg angeguckt werden, die die LVZ, die Leipziger Volkszeitung, kaufen und zum Teil dann noch Kommentare ernten wie, was willst du damit, da stehen doch eh nur Lügen drin. Also da brennt es ja wirklich lichterloh.
Ja. Ich war gestern mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den sächsischen Städten und Gemeinden zusammen im Präsidium des sächsischen Städte- und Gemeindetags. Da ist schon, also ich sag mal, wir leben in Leipzig wirklich in einer anderen Welt. Und wenn eine Struktur in der Tat von 40-60% AfD geprägt ist, dann entsteht eben eine Kultur, die ist so fern der tatsächlichen objektiven Fakten, das ist völlig verrückt. Und da wird Wirklichkeit konstruiert, die mich dann erinnert an Trumpsches Weltbild. Ne? Ich mache mir die Fakten, wie sie mir gefallen. Und ich entscheide, was wahr ist. Und ich weiß nicht, wie wir das durchbrechen können. Ich habe immer versucht, in unserer Stadt klar Haltung zu zeigen, klar Kante zu zeigen, deutlich zu machen, da ist die Grenze, dort, wo Artikel 1 verletzt wird. Und dann zitiere ich Goethe, sag mir, mit wem du umgehst, und ich sag dir, wer du bist. Und also ich glaube, wir müssen zusammenhalten, Klarheit zeigen und nicht so schlawenzeln und meinen, da geht. Es tut nicht weh, klar Kante zu zeigen.
Wie ist denn das bei Ihnen? Ich weiß nicht, wie heißt das in Leipzig? Ist es der Stadtrat? Der Stadtrat. Mhm. Genau. Wie ist denn das da? Oder was erzählen denn Ihre Kolleginnen und Kollegen aus den sächsischen Kommunen? Ich war jetzt zum Beispiel neulich, ich erzähle das jetzt mal, obwohl ich es noch nicht fertig aufgeschrieben habe, aber ich war in Neubrandenburg bei Silvio Witt, dem ehemaligen Oberbürgermeister, wo die Pride-Fahne gestohlen und durch Hakenkreuzfahnen ersetzt wurde. Und das war das eine Problem, ja? Das andere Problem ist der Stadtrat selbst, das Kommunalparlament, in dem Leute nicht klar, also da machen einige quasi rechte Rabatz, ja, die ändern die ganze Atmosphäre in dem Laden, und die demokratische Mitte zeigt nicht klar Gesicht. Daran glaube ich, würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob Herr Witt das so sieht, aber das ist meine Analyse nach dieser Recherche. Ja? Mhm. Also es verändert sich nicht nur irgendwie, sage ich jetzt mal so, die Leute haben keine Lust zum Denken oder so, ja, oder mit Rechten macht man es nicht, sondern in die Kommunalparlamente hinein wird das ja getragen, diese ganze auch so ein bisschen aggressive Haltung des Bezichtigen und so. Jetzt, wenn Sie sagen, Leipzig ist eine andere Welt, aber was hören Sie denn von Ihren Kolleginnen und Kollegen da?
Ja, Sie beschreiben das genau richtig. In dem Moment, wo die Zusammenarbeit in so einem Stadtrat nicht mehr getragen ist von einem kollegialen Respekt, einer anständigen demokratischen Grundhaltung, sondern wo man intrigiert, wo man versucht, das System zu lähmen, indem man über Geschäftsordnung es für sich nutzt, da wird alles anders. Ich habe immer die Klarheit, klare Haltung gehabt, wir müssen alle Regeln der Demokratie einhalten, wenn du eine rechtsradikale Partei in deinem Parlament sitzen hast. Das heißt, sie werden beteiligt an allen Verfahren, sie bekommen jede Information, aber gleichzeitig muss es einen Zusammenschluss der Demokraten in diesem Stadtrat geben, der deutlich und klar Haltung zeigt bei Anträgen, bei Verstößen gegen Respekt, gegen Verstöße gegen die Menschenwürde. Und das haben wir, glaube ich, in Leipzig geschafft. Wohl wissend, dass am Ende die Wahlergebnisse nicht im Stadtrat von Leipzig entschieden werden, sondern das sind Gefühlsströmungen auf der Straße. Und das ist eine ist eine Gesellschaft in der Lage, sozusagen aus sich selbst heraus zivilgesellschaftlichen Widerstand und demokratischen Widerstand zu organisieren. Und das haben wir Gott sei Dank in unserer Stadt durch, mit einer starken Bürgerschaft. Und das ist in einer Kleinstadt dann plötzlich anders, wenn die Hälfte kippt und anders denkt und man Ängste hat.
Genau, wenn man sozusagen auch das, genau, das wäre auch mein Wort jetzt gewesen, wenn man anfängt, Angst zu kriegen, ne? Ja. Weil in so kleineren Zusammenhängen sind ja auch die Wege kürzer.
Und es gibt kürzer. Kollegen, die hören auf, die geben auf. Mhm. Ja.
Ich zitiere nochmal eine andere Mail, die Herr Ketter aus der Lausitz uns geschrieben hat, als wir vor ein paar Wochen einfach mal gefragt haben, über was sollten wir denn mal sprechen. Das ist dann direkt eine Frage an den Präsidenten des Deutschen Städtetages. Denn Herr Kette schrieb, selbst die Kommunalpolitik, die bei euch häufig gut wegkommt im Podcast, ist teilweise so bürgerfern geworden, dass es schwer ist, sich dort wiederzufinden. Das überrascht wenig, wenn man überlegt, wie zeitaufwendig Kommunalpolitik ist und wer Zeit hat für einen Wahlkampf. Es sind entweder die ohnehin schon Staatsbediensteten, vom Lehrer über den Mitarbeiter der Behörde oder die Senioren. Damit findet Familienpolitik, zumindest subjektiv wahrgenommen, überhaupt nicht statt und auch andere Themen fallen einfach hinten runter, weil die Besetzung der Stadtverordneten kein Interesse daran hat und eben beispielsweise, füge ich jetzt an, Eltern unterrepräsentiert sind, weil die abends zwischen 15 und 21 Uhr keine Zeit haben, um in einem Stadtrat zu sitzen. Wie löst man das?
Riesenthema auch bei uns. Wir haben zu wenig Frauen, wir haben zu wenig in dem Alter zwischen 25 und 45 junge Eltern. Wir haben versucht, dem Rechnung zu tragen, um es konkret zu machen. Wir bieten eine Kinderbetreuung an während der Stadtratssitzung. Wir versuchen.
Ist ja cool. Ja. Super. Ja. Sie haben ja wahrscheinlich keinen besonders kleinen Stadtrat.
Na, 70 Stadträte.
Na, sag ich doch. Ja.
Aber was meinst du, was das ein Akt war, das überhaupt einzuführen? Geldwerter Vorteil und wie kann das gerechnet werden mit der Ehrenamtsaufwandspauschale? Ich lasse das mal alles weg. Wir haben jedenfalls eine Elternbetreuung organisiert. Die wird auch so von 3, 4 Kinder sind in der Regel dort. Wir versuchen, auch bei Veranstaltungen dem Rechnung zu tragen. Wir werben offensiv in den Parteien dafür. Und ich bin eigentlich in Leipzig relativ zufrieden, wenngleich ich auch beobachte, dass der Anteil der Frauen etwas zurückgegangen ist im ehrenamtlichen Stadtrat, im Stadtparlament. Das wissen auch die wenigsten. Das ist Ehrenamt, ne? Man kriegt, da wird man nicht reich. Da kriegt man, in Leipzig kriegt man noch halbwegs, sagen wir mal, zwischen 700 und 1200 Euro im Monat raus. Die muss man natürlich versteuern und davon muss man auch seine Fahrkarte bezahlen oder was. Mhm. Aber in kleinen Gemeinden lohnt sich's ja kaum. Da kriegt man Sitzungsgeld 50 Euro oder so. Also es ist Ehrenamt, es ist Aufwand, aber wir sind gut beraten, wenn wir versuchen, insbesondere die Frauen und junge Eltern zu unterstützen, damit sie ein solches Ehrenamt wahrnehmen können. Denn ich halte das für zwingend, das ist diese Perspektive am Tisch zu haben.
Ich habe auch gerade tatsächlich, unser Gespräch kommt genau zur richtigen Zeit, weil ich das gerade da zu diesem Thema gerade recherchiere. Und da ist es tatsächlich nur 15% der Bürgermeister. Sind Bürgermeisterinnen in diesem Land. Und auch in den Kommunalparlamenten gibt es viele Frauen, die irgendwie sagen, also ich verstehe was von meiner Sache und ich komme aus einem, sagen wir mal, gut bezahlten Job und habe Lust, was zu verändern in meiner Kommune. Und dann kommen da irgendwie so Breitbeiner und fangen an, den Frauen irgendwie erstmal zu erklären, wie es geht. Und das alles in einem so einem rauen, antidemokratischen Tonfall, wo die dann sagen, nee, das gebe ich mir nicht, ich gehe wieder. Und das ist ein Effekt, also es gibt noch andere Punkte, die man irgendwie, wo man noch dran schrauben kann. Man könnte Kandidatinnen und Kandidaten längerfristiger aufbauen und so weiter. Also dazu wird ja auch geforscht. Aber der Ton ändert sich gerade. Und ich verstehe das auch. Ich hätte auch keine Lust, dann abends nach Hause zu radeln und zu denken, sag mal, wie reden die eigentlich mit mir? Das tue ich mir nicht an. Aber das ist bei Ihnen ja wahrscheinlich nicht so.
Doch. Frau Meier, Sie sprechen was zum ersten Mal. In meinen 20 Jahren habe ich ein Gespräch von drei Stadträtinnen in den Knochen, die mir gesagt haben, Herr Jung, wir bitten Sie dringlich darum, bei der Sitzungsleitung einer Stadtratssitzung stärker Einhalt zu gebieten, diesen Macho-Typen, die hier rumschreien oder plötzlich emotional ausfällig werden, auch im Ton respektlos werden. Und wir fühlen uns als junge Frauen, fühlen wir uns hier ein bisschen in die Ecke gedrängt. Und sie haben mich dringlich gebeten, dort etwas zu unternehmen. Und das zeigt etwas. Das muss ich auch selbstkritisch sagen. Man ist dann in der jeweiligen Situation vielleicht nicht sofort in dem in dem Ton zu sagen, stopp, hier wird eine Grenze verletzt, hier wird ein Umgangston verletzt. Ich habe das mir zu Herzen genommen, ich versuche es jetzt. Ich habe aber gestern schon wieder kritisch gehört. Ich habe gestern schon wieder kritisch einen vom Bug gekriegt, ich müsste vorher eingreifen.
Also früher?
Früher, gleich.
Leiten Sie denn die Sitzung oder leitet die der Stadtverordneten?
Nein, der Oberbürgermeister in Sachsen, er hat eine sehr machtvolle Position. Er ist Chef der Verwaltung und Vorsitzender des Stadtrats.
Wow, okay.
Ich liege mal in der Mail von Herrn Kettin aus der Lausitz noch ein bisschen weiter, denn jetzt kommt langsam die Wunde. Er schreibt, selbst wenn man für das Amt eines Stadtverordnetenstadtrats kandidiert und dann auch noch gewählt wird, ist es fast unmöglich, hier sinnvoll voranzukommen, ohne sich in den vorhandenen Klüngel einzubinden. Er meint also in die vorhandenen Parteien. Jetzt ist das Wort Klüngel ja eine negative Umschreibung. Formulieren wir es neutraler. Wie bricht man diesen Closed Shop, die Kommunalpolitik, auf? Wir haben vor ein paar Wochen mit Felix Banaschak, dem Vorsitzenden der Grünen, hier gesprochen. Der regte nochmal wieder an, mehr auf Bürgerräte zu setzen, also dass man beispielsweise zufällig Menschen aus den Kommunen auswählt, die dann mit einem Problem sich eingeschlossen werden und wie beim Konklave darüber beraten. Wäre das was?
Haben wir auch versucht. Auch einen sehr schönen, guten Bürger hat hinter uns zum Freiheits- und Einheitsdenkmal. Aber ich bin ein unglaublicher Fan der repräsentativen Demokratie. Und ich glaube, wir reden das selbst schlecht miteinander. Also erstmal ist es kein Klüngel, sondern die Parteien wirken nach Grundgesetz an der politischen Meinungsbildung dieses Landes mit. Und ich bin heilfroh, dass wir ein demokratisches Parteienspektrum haben, in dem man sich einbringen kann, in dem man auch Dinge bewegen und verändern kann. Ob mir die Partei dann im Einzelnen gefällt oder ob ich ja selbst eine gründen muss oder ob ich als freier Wähler agiere, das ist die nächste Möglichkeit. Aber ich halte daran fest, dass in einem großen Land wie dem unseren wir über repräsentative Formen der Willensbildung und der Entscheidungsfindung überhaupt gar nicht hinauskommen können. Und dann gibt es in der Tat ergänzende Elemente, Bürgerräte, Initiativen, Vereine, Lobbyverbindungen oder kurzfristige Interessenvertretungen, die für etwas kämpfen. Auch das geht ja alles. Es gibt das Petitionsrecht. Es gibt die Möglichkeit zu demonstrieren. Es gibt die Möglichkeit, über Parteien seinen Umstand, sein Anliegen vorzutragen. Also ich sehe das gar nicht so. Also jedenfalls aus meiner Perspektive sehe ich das nicht so kritisch. Und es ist, weiß Gott, kein Klüngel.
Wenn man eine kleine Stadt hat, dann hat man halt da so einen Autohausbesitzer oder so, ne, der sozusagen auch noch Politik macht. Also je kleiner, desto
kann sein.
Komplizierter. Das je kleiner, trifft auf Leipzig natürlich nicht zu.
Dafür sind wir wirklich zu groß. Aber das ist schon was, ja. Aber wenn zum Beispiel, ich sehe eine ganz andere Gefahr. Wenn die klassischen Medien keine Rolle mehr spielen in einem Landstrich, wenn es keine Zeitung mehr gibt, wenn Menschen nicht mehr öffentlich-rechtlich in irgendeiner Form angebunden sind oder nicht mehr zuhören. Ne? Wir kennen ja alle noch die Zeiten, um 20 Uhr hat man Tagesschau geguckt, da durfte man nicht telefonieren.
Ja, lange ist her.
Lange ist her. So, wenn aber da eine Struktur nicht mehr funktioniert und stattdessen die von der AfD finanzierte Metzgerzeitung übrig bleibt, dann wissen wir, was passiert. Also das ist doch die Gefahr. Wenn Parteien in der Fläche nicht mehr vorkommen und an der Willensbildung teilhaben, dann entsteht in dieser Lücke in der Tat die Gefahr für Extremismus und für Fehlinformation und Faktencheating.
Jetzt komme ich und sage, was sagt denn der Präsident des Deutschen Städtetages? Was macht man denn? Problembeschreibung ist klar.
Also erstmal, das Allerwichtigste ist, wir brauchen eine andere Finanzarchitektur unserer kommunalen Ebene. Wenn es nicht gelingt, in den nächsten Jahren grundsätzlich etwas zu ändern in der Finanzierung von Kommunen, dann geht das schief. Denn wir sind vielfach nicht mehr in der Lage, die existenziellen und elementaren Dinge vor Ort zu finanzieren. Sie sprachen eben von den Toiletten, Sie sprachen vom Bürgerservice, Sie sprachen von den Vereinen, Verbänden, Initiativen, da wo Stadtleben stattfindet, wo Menschen zusammenkommen in Buntheit und Vielfalt. So. Das ist das Oberste. Wenn uns da müssen wir ran, in den Ausgaben und Einnahmen. Und das sind nicht nur ein paar Umsatzsteuerpunkte, die wir auf der kommunalen Ebene mehr brauchen. Es geht um grundsätzliche Veränderungen in der Struktur. Wir leisten je nach Zählweise, über 60% der öffentlichen Investitionen und Leistungen des Staates wird vor Ort in den Kommunen geleistet und bundesweit sind es etwa 30%. Wir bekommen aber nur ein Siebtel der tatsächlichen Steuereinnahmen. Das kann nicht gut gehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir brauchen wirklich Maßnahmen, um das Ehrenamt vor Ort wieder zu fördern, zu stützen. Das ist eine Anerkennung, das ist die Würdigung, das ist auch der Schutz vor Angriffen, vor Verleumdung, vor Anfeindung. Es kann nicht sein, dass ich 95 Anzeigen stelle gegen Morddrohungen, gegen Beleidigungen und am Ende kommen 3 Maßnahmen raus, wo der Staatsanwalt Anklage erhoben hat. Ja? Also wir sind da, jetzt kriege ich wahrscheinlich an wieder Zuschriften von der ganzen Jurisprudenz unser Staates, wir sind nach wie vor, finde ich, zu luschig mit Verleumdung und Bedrohung im Netz. Das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist, ganz gezielt sind die Parteien gefordert, junge Frauen, junge Leute, Eltern bewusst in die Willensbildung mit einzubeziehen und zu motivieren und auch deutlich zu machen, wie viel Spaß es machen kann, zu gestalten. Denn, Frau Meier, am Ende können Sie vor Ort so viel bewegen, auch in einer kleinen Gemeinde, was Spaß macht, wenn Sie da mit Ihrer Initiative zu einem Spielplatz den Kindern verholfen haben.
Da sagen Sie was Schönes und ich kann sagen, ja, das stimmt. Ohne ins Detail zu gehen.
Sie haben wohl einen Spielplatz.
Mit wir haben einen Bürgerhaushalt in unserer kleinen Stadt. Sehr und schön. Haben über diesen Bürgerhaushalt, da vernetzt man sich halt und sieht zu, dass wir hier sozusagen als Nachbarn diesen dringend benötigten Spielplatz hierher bekommen haben. Er ist da und er ist super. Ganz hübsch geworden. Genau.
Eine Frage noch zum Schluss. Herr Jung, Sie sind insofern ein Unikat. Sie machen das jetzt 20 Jahre. Sie haben schon gesagt, Sie sind 67. Das heißt, 2027 ist definitiv Schluss. Und in der Regel ist es, ich will nicht sagen üblich, aber die meisten Kollegen handhaben es so, dass sie sich überlegen, wer ihnen nachfolgen könnte, wer beispielsweise für die eigene Partei antreten könnte. Sie sind Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Bei Ihnen fällt auf, Sie hatten jetzt hier eine Dezernentinnenbesetzung, wo alle gedacht haben, naja, jetzt holt er also die Kandidatin raus, die es machen soll. Die ist jetzt aber auch so alt und wird es nicht machen können. Warum schieben Sie keinen nach vorne, von dem Sie sagen, der hat meinen Segen, wenn ihr quasi das wollt, was ich 20 Jahre gemacht habe, das Denken, den Anspruch, das ist jemand, der es machen könnte. Da schweigen Sie erstaunlicherweise und man kann nicht erkennen, dass Sie da was tun in die Richtung.
Also erstens stellt die Partei ihren Kandidaten auf und zweitens haben wir jemanden im Auge, aber man darf nicht zu früh kommen.
Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig, Präsident des Deutschen Städtetages. Danke auch an Anja Meier, die Chefreporterin des Fokus. Und zum Schluss möchte ich noch auf einen Podcast der geschätzten Kollegen hinweisen. Daniela Karls und Lukas Görlach schauen im Sachsen-Politik-Podcast etwas genauer hinter die Kulissen des BSW, des Bündnis Sarah Wagenknecht. In Sachsen macht die BSW-Truppe ja so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Katja Wolf und Co. in Thüringen machen. In Sachsen setzt man mehr auf den Kurs von Sarah Wagenknecht, also nicht zu konstruktiv sein, eher auf Opposition zu setzen. In Sachsen hat das BSW ja die Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD platzen lassen. Auch bei den Haushaltsverhandlungen beharrte man eher auf maximal Position, sodass man links liegen gelassen wurde, im wahrsten Sinne des Wortes nicht durchsetzen konnte. Keinen einzigen Antrag brachte das BSW im Sächsischen Landtag in einem Jahr durch. Was soll das alles? Welche Strategie steckt dahinter? Daniela und Lukas versuchen genau diese Frage jetzt zu beantworten in der neuen Ausgabe des Sachsen-Politik-Podcasts des MDR in Dresden. Und wir sind bei unserem Podcast bei Wahlkreis Ost jetzt auch ans Ende gekommen. Wir melden uns ausnahmsweise in der nächsten Woche bereits wieder, denn dann reden wir darüber, wo Sachsen-Anhalt hingeraten könnte, ein Jahr vor der Landtagswahl. Nur zur Erinnerung, bei der Bundestagswahl lag die AfD bei 38%, hat das Wahlziel absolute Mehrheit ausgegeben. Mit ein paar Rechenbeispielen könnte das funktionieren. Es wird dann die erste große Umfrage vor der Wahl geben. Wir schauen drauf, ob das was wird oder nicht. Bis dahin und tschüss.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.